Ja, guten Morgen auch von mir, wenn ich noch nicht gefunden habe. Es ist echt schön, hier in volle Gefüllte reinzugucken und so viele bekannte Gesichter zu sehen. Toll, dass du heute hier bist. Ja, was die Lene gerade vorgelesen hat, die Verse, die stehen im Kontext, so wie der Frank das schon gesagt hat, von Moses Abschiedsrede an die Israeliten. Mose ist mittlerweile 120 Jahre alt. Und er weiß auch, seine Zeit ist jetzt vorüber. Sein Nachfolger steht auch schon fest, Josua. Mose weiß auch, er wird das versprochene Land nicht betreten. Gott wird es ihm unmittelbar vor seinem Tod zeigen und ihn dann höchstpersönlich begraben. Abschiedsreden sind was Besonderes. So ging zum Beispiel vor kurzem der Unternehmer Wolfgang Grupp in den Ruhestand. Er übergibt seine Textilfirma Trigema an seine Kinder weiter. Und der Schluss seiner emotionalen Abschiedsrede lautete, oder waren Wünsche, indem er sagte, viel Freude im Kreis ihrer Familie und vor allem beste Gesundheit wünsche ich. Und geben wir die Hoffnung nicht auf, dass unsere Welt vielleicht wieder etwas normaler wird. Eine Abschiedsrede, sie hält zusammengerafft die Dinge, die einer Person wichtig waren in der Vergangenheit und immer noch wichtig sind und die man weitergeben möchte. Und weiter enthalten solche Reden auch immer einen Ausblick auf die Zukunft oder vom Blick des Redners auf die Zeit nach einem. Und so zeigte Herr Grupp, was für ihn wichtig war und ist. Familie und Gesundheit, das wünscht er den Mitarbeitern in der Zukunft. Und schließt dann mit seinem Blick in die Zukunft. Hier wünscht er zwar, dass die Welt zurück zur Normalität findet, was auch immer der Mann unter Normalität versteht, aber die Aussage zeigt auch, dass er wenig Hoffnung hat, dass in Zukunft alles gut bzw. besser verläuft mit der Welt. Und so scheint es, als wollte er seine Nachfolger, seine Kinder, seine Belegschaft eben warnen, vor einer ungewissen Zukunft. Die Rede lässt sich so bei YouTube finden und als ich sie mir so im Schnelldurchlauf angeschaut habe, hatte ich den Eindruck, ein erfolgreicher Unternehmer, der offensichtlich die Zeichen seiner Zeit verstand, erkannte und sich zunutze machte, ist jetzt in einer Zeit angekommen oder steht auch vor einer Zukunft, die er selbst nicht mehr versteht. Und ein wenig, ein ganz, ganz, ganz kleines wenig, ja, nicht so viel. Beneide ich Herrn Grupp ein wenig, übergibt seine Firma innerhalb der Familie und damit auch den Druck und die Spannungen gibt er ab. Er muss sich nicht mehr fragen, was machen wir jetzt? Wie führen wir die Firma? Wie bringen wir sie voran? Er, der zu seiner Zeit die Pflicht gegenüber seinem Unternehmen erfüllt hat, er erkannte ja in seiner Zeit früh, wie wichtig Marketing ist. Die Trigema-Affen vor der Tagesschau, welche seine Textilfirma ja bewarben, waren damals 1990 der richtige Weg zum Erfolg. Aber damals war Werbung und Marketing noch lange nicht das oder in dem Ausmaße zu finden, wie das heute der Fall ist. Und auch der Sendeplatz vor der Tagesschau ist heute nicht mehr vergleichbar mit einem kurzen Video auf Instagram oder TikTok. Moses Rede, denke ich, war damals ebenso emotional, mindestens so emotional, wie die von Herrn Grupp. Auch er übergibt seine Führungsposition innerhalb der Familie. Und auch er darf auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Und Mose weiß, dass unter Josua eine ganz andere Zeit kommt. Nach den Jahren der Wüstenwanderung folgt jetzt die Einnahme des von Gott versprochenen Landes. Eine ganz neue Zeit. Kein Umherwandern mehr von Städte zu Städte, kein Manna mehr vom Himmel. Stattdessen überwiegend kriegerische Einnahme und sesshaft werden. Moses weiß, dass eine neue Zeit folgt und beschränkt sich in seinen letzten Worten zum Volk auf eine ganz einfache Thematik. Er spricht vom Fluch und vom Segen, also von Glück und von Unglück, sagt er, und wird dann noch konkreter, indem er vom Leben und Sterben spricht. In dieser Abschiedsrede, da zeigt sich der Kern der Aufgabe, welche Mose gegeben wurde. Und Mose erinnert an diese Dynamik. Denn er weiß, egal wie sehr die Welt und auch die Umstände in sich verändern, diese Dynamik, sie bleibt immer gleich. Er befreite ja einst mit Gottes Hilfe das Volk aus ihrem Unglück, aus der Sklaverei in Ägypten. Dann empfing er die 10 Gebote von Gott selbst. Er durfte Gott kennenlernen wie kein anderer vor ihm. Gott offenbarte sich ihm auf eine Art und Weise und in einer Intensität wie sonst keinem. Welch ein Glück, ein Segen. Und diesen Segen, den versuchte er ein Leben lang an das Volk weiterzugeben. Dieser Auftrag, er war geprägt von Wegen hin zu Gott und ebenso Wegen weg von Gott. Mose trat mehr als einmal vor Gott und versuchte ihn zu besänftigen. Er trat ein für das Volk, stellte sich als Vertreter Gottes ebenso vor das Volk, wie er sich vor Gott stellte. Mose war ein Vermittler. Ein Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Und jetzt, am Ende seiner Tage, weiß er, worauf es ankommt. Er weiß, was für ihn, aber auch für das Volk Segen oder aber Fluch bedeuten. Er weiß auch, welche Entscheidungen zum Leben und welche zum Tod führen. Gott bietet ihnen die Wahl zwischen Segen und Fluch, Leben und Tod. Und Gott schenkt die freie Entscheidung dazu. Aber gleichzeitig drängt Gott auch dazu, das Leben zu wählen, indem sie seinen Weg gehen, seine Gebote befolgen. Mose ist sich dieser Konsequenz wie kein anderer bewusst. Und für mich persönlich ist Moses einer der heiligsten Männer. Und mit heilig meine ich ein gottgeweihter Mensch, ein Mann, der sein Leben nach Gottes Willen ausgerichtet hat. Ein Mensch, der erleben durfte, was es heißt, Segen, Glück zu erfahren. Der erleben durfte, dass Gottes Aussagen Bestand haben, dass Gott zu seinem Wort, zu seinem Bund steht. Und auch wir stehen zunächst ein jeder für sich vor dieser Wahl. Gott schenkt auch uns die Freiheit, selbst zu entscheiden zwischen Leben und Sterben, zwischen Fluch und Segen. Und wie in der Abschiedsrede von Mose ist es in unserem Leben Gott selbst, der durch seinen Geist immer wieder an uns appelliert, das Leben zu wählen. Immer wieder ist es Gott, der versucht, an uns zu appellieren, ihn zu wählen, seine Wege zu gehen und seine Entscheidungen anzunehmen. Der Ausblick in die Zukunft, der fällt bei Moses Abschiedsrede eher speziell aus. Er stellt das Volk eben ein letztes Mal vor die Wahl. Wählen Sie Gott, dann wählen Sie den Segen und das Leben. Wählen Sie andere Wege, dann kommt Unglück und schließlich der Tod über das Volk. Moses weiß ebenso wenig wie wir oder Herr Krupp, was in der Zukunft geschehen mag. Er weiß aber eben, was in der Zukunft Bestand haben wird. Wie eben dasselbe wie in seiner Gegenwart, Gott nahe zu sein, bedeutet Segen und Leben, Gott ferne zu sein, Fluch und Tod. Er wusste aber darüber hinaus auch noch, dass die eigene persönliche Wahl dazu nicht nur für einen selbst sehr wichtig ist, sondern sich auch über die Generationen tragen wird. Und so ist es ja heute bei uns auch. Wenn wir als Eltern, aber auch als Freunde, als Arbeitskollegen, den Segen, das Glück, welches wir von Gott erfahren, nicht teilen, nicht weitergeben. Wenn wir uns selbst von Gott entfernen, dann werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit unsere Nachfahren, unsere Kinder und weitere Generationen auch tun. Auch wir stehen in dieser Verantwortung. Es ist einfach ein Privileg, es ist ein Segen, in einem beispielsweise christlichen Elternhaus groß zu werden. Das fängt ja in einem kleinen bereits schon an, beim Gebet vor dem Essen. Wir beten jedes Mal vor dem Essen zu Hause und ich denke, viele von euch machen das auch. So geben wir das schon an unsere Tochter weiter. Wir reden ganz offen über Gott und unseren Glauben an ihn. Nach diesem Schema leben wir Beziehung zum Herrn vor. Wie schwer fällt es Christen, die das als Kind nicht erleben durften. Diese Praxis erstmal zu leben, erstmal zu verstehen, ins Leben zu integrieren. Für mich ist ja von klein auf klar, ist es Normalität, dass Gebet und Bibellese zum Alltag gehören. Das habe ich von Kindesbeinen mitbekommen. Es ist ein Segen, der da über mich kam, als ich noch überhaupt nicht geboren war oder noch sehr, sehr jung war. Ein Segen, welcher von meiner Mutter ausging, über mich und jetzt auch weiter an meine Tochter, über die Generationen. Also auch für uns gilt, wenn wir die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott nicht pflegen, dann werden unsere Nachkommen auch weniger einen Grund dafür finden, ja suchen oder nur erschwert finden. Und diese scheinbar einfache Entscheidung eines jeden von uns, sie hat riesige Auswirkungen. In der Bibel lesen wir ja dann vom weiteren Verlauf des Gottesvolkes. Dort finden wir dann Jahre und Jahrzehnte des Segens, des Friedens und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und dann auch viele Jahrzehnte des Unglücks, des Krieges und der Zerstörung. Und diese Dynamik und deren Auswirken, die gilt auch heute noch für uns. In einer Studie über Krieg und Frieden mit Blick auf die beiden Großkirchen und deren Wirken wurde herausgestellt, dass wenn die Kirche boomt, dann ist entweder Frieden und Wohlstand nah, beziehungsweise auf dem Weg, oder eben an einem Höhepunkt angekommen. Und im Gegenzug dahin wurde historisch rekonstruiert, dass in den Jahrzehnten der Abkehr von der Kirche es vermehrt zu Kriegen, Spannungen, wirtschaftlich schlechten Jahren kam oder eben deren Höhepunkt erreicht war. Und das gilt natürlich dann weit über gemeindliche, kirchliche Kontexte hinaus. Fluch und Segen trifft immer ganze Gesellschaften, ja ganze Kulturen. Und was sich noch in der Studie gezeigt hat, ist, dass in den Fällen jedes Mal die Kirche selbst an ihrem Aufstieg wie Fall schuld war. Waren es früher Kreuzzüge, der Ablass bzw. die Spannungen und Spaltungen in der Kirche, ist es heute gerade jetzt in unserer Zeit die Missbrauchsskandale, die Abkehr von Gottes Gesetzen, die die Gemeinden und Kirchen straucheln lässt. Aber auch Stolz, Engstirnigkeit und das Festhalten am Status quo. Wenn sich die weltweite Gemeinde Jesu Christi, die weltweite Kirche Jesu in ihren Orten zu Gott hinbewegte, dann erlebte sie Segen und Erbauung. Und hinbewegen, damit meine ich, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Wenn sie sich aber von Gott entfernte und seine Gebote missachte, dann erlebte sie Unglück bis hin zum Sterben. Konkret, wenn die Gemeinde eigene Wege verfolgt. Einige von euch durften diese Dynamik von Fluch und Segen in ihrem Leben erleben. Durften die Erweckung hier in unserem Gebiet erleben mit etlichen Zeltevangelisationen, riesengroßen Kreisjugendtreffen, mit der Entstehung von etlichen Brüdergemeinden, FEGs, Pfingstlern und so weiter. Nach den Jahren des Hasses und des Zorns im Zweiten Weltkrieg sehnten sich die Menschen nach Liebe und sie suchten Gott. Und er ließ sich finden, so wie er es uns zusagt. Es entstand gerade in der uns nahen Vergangenheit ein riesiger Segen für alle. Und es herrschte doch Frieden und Wohlstand die letzten Jahrzehnte. Und jetzt? Was ist heute? Immer mehr Gemeinden sterben. Selbst die großen Kirchen sind gezwungen, ihre Kräfte zu bündeln. Die Gemeinden und Kirchen von Jesus Christus, sie haben immer weniger Einfluss. Hier bei uns mittlerweile ebenso wie im Rest Europas. Und gleichzeitig dazu wieder Kriegsgeschrei und wirtschaftliche Talfahrt. Auch unsere Zeit, das hier und jetzt, beweist, dass Moses Appell bis heute an nichts, an seiner Notwendigkeit verloren hat. Der Fluch und Segen, Leben und Sterben sind immer noch an die Beziehung zu Gott geknüpft. Ich denke, diese lange Ausführung bis hierher ist klar, ist nichts Neues. Ist auch ganz einfach zu verstehen. Ebenso hat Gott den Glauben an ihn ja auch konzipiert. Ebenso, dass jeder ihn verstehen und jeder sich danach richten kann. An den wirklich wichtigen Stellen ist die Bibel, Gottes Wort, ganz einfach zu verstehen. So eben auch bei der Dynamik von Fluch und Segen, Leben und Tod. Aber so einfach zu verstehen es ist, so schwer tun wir uns aber dann, eben danach zu leben und uns danach auch auszurichten. Und auch wenn der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus die Realität, in der wir leben, sich verändert, so bleibt doch diese Dynamik bestehen. Ja, ich denke, sie ist sogar aktueller denn je. Mit Blick auf die Zeiten von Josua, dem Nachfolger von Moses, an bis zu Jesu Auferstehung gilt natürlich eine starke Gesetzespraxis, anders wie heute. Also ganz klar auch der Appell von Mose, beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen, so wie er es spricht. Mit Jesus Christus aber ändert sich diese Dynamik nicht, jedoch ist uns die Last der Verfehlung des Gesetzes genommen worden. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jeder Gesetzesverstoß, jede Abkehr von ihm, Jesus Christus, unserem Herrn, die erfüllt Jesus für uns, wenn wir sie ihm darbringen. Das macht es uns anders wie damals viel einfacher, Gott nahe zu sein und seinen Segen zu erfahren und schlussendlich zu leben und nicht mehr zu sterben. Wir stehen also nicht mehr wie die Israeliten direkt unter dem Gesetz Gottes, sondern unser aller Herr Jesus Christus hat sich dazwischen gestellt. Wir stehen also unter Jesus, Gottes Sohn. Das Gesetz, es forderte absoluten Gehorsam unter sich ohne Gnade. Jesus fordert auch absoluten Gehorsam, aber er schenkt uns dazu Gnade. Das wissen wir, das glauben wir und das spüren wir auch. Das merken wir bereits in unseren Gottesdiensten. Wir haben ja keinen Tag im Jahr, an dem wir zum Beispiel die 10 Gebote oder andere Gesetze oder Vorschriften verlesen. Wir sehen sie natürlich ebenso wichtig an wie damals, als Mose sie bekam. Aber eine ständige Erinnerung an sie ist nicht nötig, denn wir wissen, wer sie falls notwendig für uns erfüllt. Ganz anders bei unseren Geschwistern im Judentum, die immer wieder auf die Vorschriften und die Gesetze blicken müssen, weil sie Jesus, den Messias, leider immer noch nicht erkennen. Was bedeutet es aber für uns jetzt, dass Jesus das Gesetz nicht aufhebt, mit Blick auch gerade auf unseren Gehorsam? Unser Gehorsam gilt vollends unserem Herrn. Seine Weisungen, seine Ordnung, seinen Auftrag an uns haben wir zu erfüllen. Er meint, mit Blick auf unseren Gehorsam gegenüber ihm, aber eben genau das, was Mose auch dem Volk sagt. Ich fordere euch auf, liebt euren Herrn, liebt euren Gott, geht den Weg, den ich euch zeige und beachtet meine Gebote, Weisungen und Ordnung. Ich habe es ein wenig abgeändert. Ich fordere euch auf, liebt mich, euren Herrn, euren Gott, geht den Weg, den ich euch zeige und beachtet meine Gebote, Weisungen und Ordnung. Und Jesus erlebt es ja vor. Liebt den Herrn, liebt Gott, das erfüllt kein anderer so gut wie er. Geht den Weg, den er euch zeigt. Auch hier sucht sein Gehorsam seinesgleichen. Er kommt auf die Welt, geht ans Kreuz, durchschreitet den Tod und kehrt zurück ins Leben. Er geht diesen Weg für uns alle voraus. Doch die Gebote, Weisungen und Ordnungen, die beachtet Jesus nicht immer. Speise- wie Opfervorschriften finden keine große Aufmerksamkeit bei ihm im Neuen Testament. Sogar an den 10 Geboten rüttelt er, als er seine Jünger am Sabbat Ehren ernten und sogar essen lässt. Wenn Moses aber damals das Volk zur Einhaltung all dieser Gesetze aufforderte, zu was fordert uns unser Herr konkret auf? Punkt 1 ist der Glaube an ihn, an Jesus Christus. Punkt 2, vertraue ihm, Jesus Christus, so wie er seinem Vater vertraut. Liebe und vergebe deinem Nächsten, so wie Jesus dich liebt und auch dir vergibt. Sei gnädig und barmherzig, so wie Jesus es zu dir ist. Hoffe auf ihn und sein Wirken. Zu eben diesem Verhalten ruft Jesus uns auf. Das befiehlt er uns nicht. Nein, er schenkt uns auch die freie Wahl. Aber er appelliert eben an uns, genau das zu tun, es ihm gleich zu tun. Wenn wir das verfolgen, den Glauben an ihn, das Vertrauen auf ihn, die Liebe zu ihm, Gnade und Barmherzigkeit von ihm, sowie die Hoffnung auf ihn, dann werden wir unseren Auftrag als Gemeinde, als Gemeinden erfüllen und dann werden wir und unser Gebiet Segen erfahren. So ist Jesus eben auch ein Vermittler, ebenso wie Mose es war zwischen Gott und seinem Volk. Jesus, der Vermittler zwischen uns und Gott. Nur eben, dass er unsere Verfehlung gegenüber dem Gesetz Gottes für uns erfüllt. So unterschiedlich unsere Gemeinden auch sind, das Gebiet und die Situation im Hier und Jetzt sind dieselbe, in der wir uns befinden. Und da hilft es natürlich nichts zu sagen, ja aber, demografischer Wandel, geburtenschwache Jahrgänge, natürlich, das ist richtig, ist ein Problem für uns, ganz klar, welches wir aber nicht ändern können. Oder das mit den digitalen Medien und allen möglichen Angeboten mittlerweile um uns herum. Damit konkurrieren wir, das ist richtig. Aber Netflix, Instagram und Co. zum Aufgeben zu zwingen, liegt nicht in unserer Hand. Wenn wir uns damit aufhalten, uns um die Umstände unseres Gebietes, unseres Landes, Kontinents, ja wieso der ganzen Welt zu beschweren, dann vergeuden wir meiner Meinung nach nur Zeit, die wir längst nicht mehr haben. Wir sind in einer Zeit angekommen, in der auch wir neben der Zukunft, die wir nicht kennen, auch die Gegenwart nicht mehr vollends verstehen. Und wir tun gut daran, uns auf unseren Auftrag, der uns von Gott gegeben ist, von Gottes Sohn, zu konzentrieren. Wir tun gut daran, Moses letzte Worte zu beachten und uns auf das zu konzentrieren, was wir wissen und was, egal was einmal kommt, Bestand hat. Liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnung. Wir sind als die drei Gemeinden ein Gebiet. Und wenn ich mir anhand der Mitglieder unseren Wirkungsraum anschaue, dann muss ich sagen, der ist schon echt riesig. Von Bicken bis Niederweidbach, von Bischofen bis Bottenhorn. Das ist so unser Einzugsgebiet, unser Verantwortungsbereich. Was möchte Jesus von uns als Gebiet? Ganz einfach, er möchte, dass wir ebenso wirken, wie er es getan hat. An seiner Stelle sind wir hier eingesetzt, um seine Botschaft zu verkünden und den Menschen zu helfen. Und er gibt uns alle Werkzeuge an die Hand. Glaube, Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Gnade und Barmherzigkeit. Und ich weiß, das ist für niemanden hier heute Morgen ein Fremdwort, diese Wörter. Was uns aber immer fremder wird, und das nehme ich in unserem Gebiet immer stärker wahr, ist die Anwendung dieser Werkzeuge. Und wenn wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen, den Einsatz, den praktischen Einsatz dieser Werkzeuge stetig vernachlässigen, dann wird aus Segen ganz schnell Fluch, aus Glück Unglück und aus Leben wird Tod. Das gilt für uns, für unseren Ort, für unser anvertrautes Gebiet. Zum Schluss noch ein Gedankenspiel von mir, was ihr ja gerne mal selbst nachverfolgen könnt. Ich habe mir die Woche vorgestellt, ich stände heute hier und ich wäre seit 50 Jahren Pastor in unserem Gebiet. Erstmal ein schöner Gedanke. Und heute wäre meine Abschlussrede. Auf was würde ich zurückblicken? Welchen Appell mit Blick auf die Zukunft würde ich geben? Zunächst einmal zurückblicken. Ich war ja die letzten 50 Jahre nicht hier, deswegen alles ein Gedankenspiel. Zurückblicken würde ich auf die Entstehung und das Wachstum von Gemeinde. Auf etliche Freizeiten, schöne Gottesdienste, Gemeindefeste, auf Hochzeiten und Taufen. Ich würde darauf blicken, wie Gemeindehäuser gebaut wurden. Wie aus ehemals kleinen Versammlungshäusern immer größer werdende eigene Gebäude würden. Und ich würde voller Stolz und Glück auf diese Zeit blicken. Welch ein Segen, welch ein Glück liegt hinter uns. Aber dann, irgendwann, begann noch mal eine andere Zeit. All das Schöne wurde immer weniger, wurde seltener. Und natürlich wird alles Erdenkliche versucht, um eben diese Zeiten des Segens wiederzufinden. Neue Gemeindemodelle, immer neue Angebote, neue Impulse, Leitlinien, Ziele. Und doch, der Erfolg bleibt aus. Gemeinde wird kleiner, an Neubauten ist nicht mehr zu denken und gerade die Taufen finden nahezu nicht mehr statt. Das ist die Situation heute und anders wie in unserem Gedankenspiel hier, gehen wir nicht in den Ruhestand wie Mose. Nein, wir stehen da wie Josua, in einer ganz neuen Zeit. Wir wissen, zurück zum Glück hat sich nicht bewährt. Das Alte ist vergangen und scheinbar liegt auch kein Segen mehr darauf. Und leider sagen auch wir wie das Volk, lasst uns lieber zurück nach Ägypten gehen, statt in dieser trostlosen Wüste zu verhungern. Wie das Volk sagen wir auch, lasst uns hier am Eingang ins verheißene Land bleiben, anstatt weiter den Krieg gegen die Kanaiter zu führen. Und auch unsere Fragen und Wege für die Zukunft drehen sich um das Erhalten oder Wiedererreichen längst vergangener und nicht wiederkehrender Tage. Ich war im März beim Willow Creek Kongress und da war das große Thema Hoffnung. Das war so das Überthema. Und viele Themen gingen um das Thema, wie sich Kirche, wie sich Gemeinde neu orientieren müssen. Und ein Vortrag begann mit der Beantwortung der Frage, warum es mit der Kirche bergab geht. Antwort, weil sie zu lange an ein und denselben Dingen festhält. Ich sehe das auch so und ich denke, es spiegelt sich an dem stetig wachsenden Durchschnittsalter in unseren Gemeinden und Kirchen wieder. Anfang der 90er ist die neueste Statistik über die, von der Kirche. Wir FEGs haben leider solche großen Statistiken nicht, aber die sind ungefähr ähnlich. Anfang der 90er lag das Durchschnittsalter eines Gemeindemitglieds bei 44 Jahren und heute bei 57 Jahren. In unseren Gemeinden, wie gesagt, sieht das grob geschätzt nicht besser aus. Und Gemeinde kann nur gealtert sein, weil sie sich nicht erneuert hat. Und mit Erneuerung ist gemeint, sich immer wieder nach dem ausgerichtet hat, was Mose denn schon damals dem Volk gesagt hat. Liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Und mit Blick auf Jesus heißt das für uns, wir müssen ihn leben, von ganzem Herzen lieben und uns jeden Tag wieder neu an ihm erfreuen und was er für uns getan hat. Wir müssen seine Wege für uns suchen, anstatt an altem und unseren Wegen festzuhalten. Und seine Weisungen für uns ist ebenso einfach zu verstehen wie die Dynamik von Segen und Fluch. Geht hin zu allen Völkern und verkündet das Evangelium. Und jetzt blicken wir wieder auf unser Gebiet und die letzten Jahre und dann wird deutlich, dass dieser Punkt sehr stark vernachlässigt wurde. Versteht mich nicht falsch. Gemeindefreizeiten, Feste, Veranstaltungen, das ist alles nötig. Und das brauchen wir auch, um uns Kraft untereinander zu geben und auch zu empfangen. Aber wie soll ein Segen davon ausgehen, wenn wir die Weisung unseres Herrn nicht erfüllen? Die Kraft und die Freude, welche wir durch unsere gemeinsame Zeit bekommen, die müssen wir an andere weitergeben. In diesem Tun, da werden wir Gott ganz anders wahrnehmen. Jetzt sprechen wir immer von dem lieben und barmherzigen Gott. Sprecht mal mit einem Missionar, mit einem Evangelisten. Die sprechen vom allmächtigen und wundervollbringenden Gott. Schauen wir auf unsere Probleme hier, dann ist es Mitgliederschwund und die Bereitschaft der Mitarbeit, welche unsere Zukunft am ehesten, am stärksten bedrohen. Und ich kann absolut verstehen, warum viele keinen Bock mehr haben, etwas zu machen. Warum die Motivation fehlt. Warum? Weil die Ergebnisse fehlen. Wie lange werden die Jünger einem Mann aus Nazareth gefolgt, der keine Wunder vollbringt, der sich nicht wie Jesus auf einmal für Arme und Schwache einsetzt, der sie nicht lehrt, etwas Neues, etwas ganz Neues? Ich glaube nicht sehr lange. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wie lange folgen wir noch nach? Wenn wir uns aber anfangen, nach der Weisung von Jesus auszurichten und Altes hinter uns zu lassen, wenn wir seinen Auftrag an uns wieder angehen und uns erneuern, dann werden auch wir Ergebnisse erzielen. Und Wunder, ja, sein Wirken ganz neu erleben. Und dann wird Motivation überhaupt kein Problem mehr sein. Und im Falle des Erfolgs Mitgliederschwund auch nicht. Das Leid, welche Gemeinden gerade in unseren Kreisen trifft, wir können ja nach Offenbach, nach Überntal blicken, die Schließung vor Jahren schon erreicht haben. Aber auch die Situation in Wommelshausen, eine unserer Gebietsgemeinden, zeigt uns das, ist eine Warnung. Und dieses Leid, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auch gerade dadurch, aber auch durch Corona aufrütteln will, damit wir erkennen und umkehren hin zu dem Auftrag, den Jesus uns gibt. Damit wir enger zusammenrücken, damit wir Kräfte bündeln, sei es durch Gebietsarbeit, wie wir es machen, oder durch Nachbarschaftsräume in der Kirche. Aber es dient auch dazu, dass wir unsere Not erkennen und erkennen, was sein Weg für uns ist. Wenn wir das annehmen und mutig voranschreiten, da bin ich fest davon überzeugt, wird uns ein Segen ereilen. Und es wäre doch auch so typisch für unseren großen Gott, der uns ja gerade im Alten Testament zeigt, wie sehr er es vermag, aus aussichtslosen, aus hoffnungslosen Situationen einen riesen Segen werden zu lassen. So gilt für uns doch, egal wie ungewiss, wie unverständlich unsere Gegenwart und Zukunft auch ist. Gottes Zusagen, sein Bund in Jesus Christus mit uns und was er uns verheißen hat, das hat immer Bestand. Das ist unser Anker in der Zeit. Amen.